Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wieder blickt die Weltöffentlichkeit nach Ägypten. Nicht nur, weil nächstes Wochenende Präsidentschaftswahlen sind, sondern auch, weil es wieder Tumulte gibt auf Kairos Straßen. Wie erleben und erleiden das die Kopten, die Christen Ägyptens? Sie waren bereits in der Umbruchszeit gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt. Auskunft gibt uns der koptische Pädagoge Michael Gattas aus Alexandria. Er war diese Woche an einer Ägyptentagung im Zürcher Lehrhaus. Mit Michael Gattas sprach Judith Wipfler am Rand der Tagung im Garten des Zürcher Lehrhauses.
Sie haben Ihren Vortrag abgeschlossen mit dem optimistischen Votum: Solange in Ägypten die Pyramiden stehen, so lange wird es auch Kopten, also Christen, in Ägypten geben. Woher kommt dieser Optimismus?
Ja, weil die Christen oder die erste christliche Gemeinde existiert seit 1. Jahrhundert in Ägypten, als Markus der Evangelist 68 nach Alexandria gekommen und hat die erste christliche Gemeinde. Und im Laufe dieser Zeit gab es verschiedene Eroberungen in Ägypten. Es gab byzantinische Eroberung und die Byzantiner hatten auch damals eine Verfolgung gegen die Kopten. Und die Byzantiner sind weg, aber die Kopten lebten noch. Und dann kamen die Araber, und die Araber waren verschiedene Perioden und da gab es auch verschiedene Probleme damals, die arabische Herrscher. Und alle sind weg und die Kopten leben noch. Das heißt, bis jetzt haben wir 10 Millionen, das ist ein großes Wunder. Wenn wir unsere Situation mit den anderen arabischen Ländern vergleichen, finden wir anders. Zum Beispiel, wo sind die Christen in Algerien, Libyen und Marokko?
In Libyen gab es auch mal eine urtümlich libysche Kirche aus der ganzen Gründungszeit der Kirchen überhaupt. Die gibt es gar nicht mehr. Da ist die koptische Kirche wirklich eine riesengroße Ausnahme. Trotzdem haben sie auch immer wieder Zwischenfälle erlebt, auch in der jüngsten Zeit. Gerade am Jahreswechsel vor einem Jahr gab es schlimme Übergriffe gegen Kopten in Ägypten. Die Weltöffentlichkeit hat das mit großer Besorgnis ja auch zur Kenntnis nehmen müssen. Was ist denn da passiert? Auf dem Tahrirplatz damals im Januar vor anderthalb Jahren standen Muslime, Christen nebeneinander. Da spielte das überhaupt keine Rolle, ob man Muslim oder Christ ist. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass es trotzdem jetzt antichristliche Übergriffe gab?
Ich kann nicht nur sagen, dass die Muslimen böse sind, aber es gibt einen Teil von denen, die konservativen oder die fundamentalen Muslimen, die unsere Kirche gestört haben. Natürlich, die vernünftigen Muslimen waren dagegen und sagen, nein, wir müssen auch die Kirchen. Oder sie sagen, obwohl sie Muslime sind, sagen, wir müssen unsere Kirchen verteidigen. Das war auch Merkmal oder Prozess für unser Engagement zusammen im Tahrirplatz.
Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag auch gesagt, Sie wollen eigentlich nicht sich fühlen wie ein Ausländer im eigenen Land und trotzdem beschleicht Sie manchmal das Gefühl, ein Ausländer zu sein im eigenen Land. Wie kommt es zu diesem Gefühl? Was sind die Gründe dafür, dass Sie sich ausgegrenzt fühlen oder spüren, dass hier bestimmte Kräfte Sie ausgrenzen wollen?
Weil die Zahl von den Christen wenig ist, in Ägypten meine ich, die fundamentale Muslimen verbinden das Christentum mit Europa. Deswegen beschreiben uns als so Ausländer oder Mitbürger oder als zweite Klasse.
Dabei Kopten heißt ja Ägypter, wenn man es...
Kopten heißt Ägypter und jetzt der Begriff betrifft nur die Christen in Ägypten. Orthodoxen, Protestanten und Katholiken.
Können Sie es vielleicht auch an konkreten Missständen festmachen? Formen der Diskriminierung von Christinnen und Christen in Ägypten?
Auf die Straße. Die fundamentalen Muslimen schimpfen unsere Frauen auf die Straße. Zum Beispiel, es gibt jetzt Stimmen, wenn wir über Weihnachten oder Ostern feiern, es dürfen keine Muslimen uns gratulieren. Das ist eine Art von Diskriminierung. Auch an der Uni, man findet ganz wenige Zahlen von den Akademikern, die eine höhere Position an der Uni bekommen als Professoren und so. Christen haben keine Möglichkeit, um eine höhere Stellung im Parlament zum Beispiel. Unser Minister hat nur zwei. Ein Minister für Tourismus und der andere für Wissenschaft und nicht mehr. Aber obwohl die Christen vorher hatten eine große Rolle gespielt.
Trotzdem haben wir ganz optimistisch begonnen. Hier an dieser Tagung im Zürcher Lehrhaus wurde auch deutlich, dass die Hauptproblematik in Ägypten eine soziale Problematik ist. Schlichtweg die Armut, die Perspektivlosigkeit. Wie wichtig ist denn der Faktor Religion da überhaupt in diesen ganzen Konflikten?
Diese sozialen Probleme betreffen alle, Muslimen und die Christen. Von daher müssen wir Engagement zusammen machen, um diese Probleme zu lösen. Wenn wir nur über die Religionen reden und die nicht Muslimen schimpfen und die nicht Christen schimpfen und so weiter, dann finden wir keine Lösung. Ich hoffe, dass wir in Ägypten einen Friedensprozess weiterfinden für alle. Ich zitiere eine Verse von Jesaja, wo er gesagt hat: Gesegnet mein Volk in Ägypten.
Der koptische Christ Michael Kattas, Judith Wiffler hat ihn anlässlich einer Ägyptentagung im Zürcher Lehrhaus befragt. Kaum ein Tag vergeht ohne neue schlechte Nachrichten aus dem Vatikan. Mal wird der Vatikanbankchef entlassen und dann wird seine Wohnung durchsucht. Mal wird der Kammerdiener festgenommen, dann wird er spektakulär verhört. Und nun kommen auch noch Indiskretionen ans Tageslicht, die den Sekretär des Papstes direkt ins Visier nehmen. Das sogenannte Vatileaks sorgt für einen raschen Imageverlust der Kurie. Hans-Jürg Schulz kommentiert.
Der kleinste Staat der Welt inmitten der italienischen Hauptstadt schützt sich mit hohen Mauern. Sie symbolisieren gemeinhin die Mauern des Schweigens, mit denen sich die 2800 Mitarbeiter der Kurie und die 2000 vatikanischen Staatsangestellten umgeben. Und da ist es aus Mediensicht tatsächlich faszinierend, wenn aus dieser Festung mit einem Mal eine indiskrete Meldung nach der anderen herausdringt. Alles fing damit an, dass der Enthüllungsjournalist Gianluigi Nuzzi eine kommentierte Sammlung von vatikanischer Korrespondenz als Buch veröffentlichte. Diese Korrespondenz muss irgendjemand aus den päpstlichen Gemächern herausgeschmuggelt haben. Als verdächtig festgenommen wurde der Butler des Papstes, der, wenn die Anschuldigungen denn stimmen, eine Art Werksspionage betrieb und Briefe, die auf volle Diskretion vertrauten, zum Stammtischgerede werden ließ. Dass die Medien, insbesondere den sogenannten Vatikanisti, die Tag für Tag ihr Ohr an die Festungsmauern des Vatikans drücken, dass die Medien dieses Spiel mitspielen, betrübt den Papst. Etwas weinerlich lässt die Kurie mitteilen, Benedikt XVI. Trage große Traurigkeit in seinem Herzen. Es werde ein Bild vom Heiligen Stuhl nach außen getragen, das nicht der Wirklichkeit entspreche, bedauert der Papst. Aber warum lässt er dann nicht das wirkliche Bild nach außen tragen? Warum geht der Vatikan nicht längst in die Offensive und informiert endlich aktiv die Öffentlichkeit? Information über drei Punkte wäre jetzt angesagt. Erstens, was ist dran an den eklatanten Vorwürfen von mafiöser Geldwäsche und Vetternwirtschaft bei der Vatikanbank? Zweitens, was ist dran an all den Gerüchten, die sich ranken um Tarcisio Bertone, den Kardinalstaatssekretär und damit die einflussreiche Nummer zwei im Vatikan? Immerhin existieren konkrete Dokumente über eine mögliche Verstrickung Bertones in die Vertuschung eines Missbrauchsskandals in den USA. Und drittens, was ist dran an den immer neu auftauchenden Mutmaßungen darüber, dass der Papst, um es einmal flott zu sagen, seinen Laden nicht im Griff hat? Benedikt XVI. Gilt als sehr integer, aber um ihn herum scheinen die Machtverhältnisse nicht geklärt. Das wurde spätestens dann deutlich, als der Papst nicht darüber informiert war, dass der Piusbruder Williamson ein Holocaust-Leugner ist. In all diesen Punkten muss es Transparenz geben. Sonst werden immer weitere, oft auch sehr triviale Dokumente aus der Kurienfestung herausgeschmuggelt. Sonst wachsen Misstrauen und Verunsicherung über eine Kirche, die ohnehin nicht arm an Skandalen ist.
Hans-Jürg Schulz kommentierte. Diese Woche tagte in Einsiedeln die Schweizer Bischofskonferenz. Besorgt nahmen die römisch-katholischen Bischöfe Nachrichten aus Syrien zur Kenntnis, wonach nun speziell Christinnen und Christen vom Bürgerkrieg betroffen sind. Aus der stark umkämpften Stadt Homs seien tausende Christen bereits geflohen. Was die Bischöfe auch noch beschäftigte, vermeldet Judith Wipfler im Nachrichtenüberblick.
Hauptthema der Schweizer Bischofsversammlung war eine mögliche Ausweitung der Taufanerkennung. Zwischen den drei Schweizer Landeskirchen gibt es bereits seit 1973 ein gegenseitiges Taufanerkenntnis. Dieses soll nun auf weitere Kirchen in der Schweiz ausgeweitet werden. Zu denken ist hier vor allem an die orthodoxen Kirchen. Am Rande der Versammlung beschäftigen sich die Bischöfe auch mit den Piusbrüdern. Eine mögliche Wiederaufnahme der Piusbruderschaft in die römisch-katholische Kirche würde weitreichende Folgen für die römisch-katholische Kirche in der Schweiz haben, gab Bischof Brunner zu bedenken. Auf dem Boden seines Bistums Sitten haben die Piusbrüder ihren Sitz. Für die Rechte jugendlicher Sans-Papiers setzt sich erneut der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK ein. Der SEK kritisiert den Verordnungsentwurf des Bundes zur Berufslehre jugendlicher Sans-Papiers als zu wenig verbindlich. Der Gesetzentwurf enthalte zu viele Kann-Bestimmungen, die es zuletzt den Kantonen überlässt, wie stark sie die Jugendlichen in ihre Ausbildungsangebote einbeziehen wollen oder nicht. Hingegen warnt der SEK davor, dass hier eine, Zitat, desintegrierte und illegalisierte Unterklasse heranwachse, die den sozialen Zusammenhalt im Land gefährden könnte. Die reformierte Kirche im Kanton Aargau hat einen neuen Kirchenratspräsidenten. Er heißt Christoph Weber-Berg und wurde am Mittwoch gewählt. Christoph Weber-Berg ist ein ausgewiesener Fachmann in Sachen Wirtschaftsethik. Seit 2009 leitet er das Center for Corporate Social Responsibility an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Per Ende Juni tritt Weber-Berg die Nachfolge von Claudia Bandixen an, die als Direktorin von Mission 21 nach Basel wechselt. Gleich mehrere österreichische Katholiken und Katholikinnen meldeten sich diese Woche aufmüpfig zu Wort. Die katholischen Ordensfrauen Österreichs stellen sich hinter die Pfarrerinitiative. Denn auch sie sind vom Reformbedarf in Sachen Priesterweihe überzeugt. Es herrsche große Unzufriedenheit an der Basis, sagte Schwester Kunigunde Fürst. Die Präsidentin der Frauenorden Österreichs plädiert für eine Diakoninnenweihe und auch eine Frauenpriesterweihe kann sie sich gut vorstellen. Den Stillstand unerträglich findet auch der prominente Amazonasbischof Erwin Kreutler, ebenfalls gebürtiger Österreicher. Er fordert eine weltweite Bischofsbefragung über die Zulassung zum Priesteramt. Denn der Priestermangel sei kein regionales Problem, sondern ein Problem der Weltkirche, meint Bischof Kreutler. Und noch eine Personalie. Die interreligiöse Arbeitsgemeinschaft der Schweiz, Iraskotis, hat erstmals eine Muslima als Präsidentin. Es ist die Islamwissenschaftlerin Rifat Lenzin. Lenzin hat sich als kompetente und besonnene Stimme im interreligiösen Dialog der Schweiz einen Namen gemacht und wurde einstimmig gewählt. Sie ist als Hochschuldozentin tätig und wirkt am Zürcher Lehrhaus, wo sie zusammen mit Rabbiner Michel Bollack und dem christlichen Theologen Hans-Peter Ernst den Trialog pflegt.
Soweit Judith Wipfler mit dem Blickpunkt Religion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.